In dieser Folge stehen zwei Fragen im Mittelpunkt, die mich vor einiger Zeit per Mail erreichten, und es geht um Referenzwerte von Laboren, also warum unterscheiden die sich? Und es geht um Supplemente für Veganer, also welche Nährstoffe stehen unter Verdacht, zu kurz zu kommen. Und ich würde sagen, los geht's! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit einer optimalen Nährstoffversorgung das Beste aus sich rausholen können. Erst einmal wünsche ich dir ein frohes, ein glückliches und ein gesundes Jahr 2025, eben ein Jahr, in dem du auch deine sportlichen Ziele erreichst oder dein Ziel, müssen ja nicht gleich mehrere sein, beziehungsweise dein Projekt gut umsetzt, dein sportliches Projekt, dein Event, deine Herausforderung, eben das, was du dir vorgenommen hast, auch gut meisterst. Und ja, aus der Jahresendfolge ist nun doch eine zum neuen Jahr geworden. Und ich habe mir gedacht, ich nehme zwei Fragen von euch, und zwar zwei, die sich inhaltlich gut verknüpfen lassen. Und die erste lautet, warum variieren die Referenzwerte von Labor zu Labor? Das schafft ja doch ein bisschen Verwirrung, aber auf der anderen Seite liegt es tatsächlich in der Natur der Sache und es ist eine ganz normale Geschichte. Denn wie entstehen denn solche Referenzwerte von Laboren? Oder Referenzwerte eines Labors letztlich. Und zwar sind die Labore im Grunde angehalten, ihre eigenen Referenzwerte zu produzieren, weil ja alle mit so einem, oder jedes Labor hat eine spezielle Messtechnik für bestimmte Referenz oder für bestimmte Parameter. So will ich es mal formulieren. Parameter ist das Beste. Und die sind natürlich auch ähnlich inzwischen, je nach Technik und Analyseverfahren, was da genutzt wird. Aber es gibt halt auch Labore, die haben neuere Technik, es gibt welche, die haben ältere Technik. Und um dann die Sachen vergleichen zu können und einschätzen zu können, ist es immer besser, ich nutze halt Referenzdaten, die mit gleichen Analysegeräten auch ermittelt wurden. Das ist so der Hintergrund. Und die Labore gucken im Grunde, was haben wir so ermittelt zu den einzelnen Parametern, wo gehen wir davon aus, das sind gesunde Werte, und dann nehmen wir halt 95% der gesunden Werte und setzen das als Referenz, als Vergleichsgröße im Grunde. Kann man sich auch vorstellen, wie so eine Normalverteilung, wenn du dir so eine Kurve, so eine gaußsche Normalverteilung vorstellst, dann hast du einen Mittelwert und davon jeweils in beide Richtungen die zweifache Standardabweichung, dann wäre das mathematisch noch mal ein bisschen übersetzt. Letzten Endes haben wir 95% der Werte aus dieser Probandengruppe, nennen sie jetzt mal so. Da schneidet man die Extreme oben und unten weg, die 2,5%. Und die Gretchenfrage lautet natürlich, ja, wer ist denn jetzt in dieser Probandengruppe? Es sind ja Menschen unterschiedlichen Alters. Es sind manchmal welche, die ja vermeintlich gesund und doch krank sind, weil man das ja gar nicht einschätzen kann. Ein Labor hat ja keine Daten zur Anamnese und auch keine Krankheitsdaten. Die kriegen ja nur Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht übermittelt, vielleicht noch eine Adresse, wenn die Rechnung geschrieben werden muss, aber mehr ja auch nicht. Und manchmal wird vielleicht noch angekreuzt, es handelt sich um eine präventive Messung oder es ist was, ja, pathologisches, also wo es um Krankheit geht. Also das sind so Dinge, die man ja aber auch irgendwie festlegt. Und ob es dann am Ende so ist, weiß nicht automatisch oder ist nicht immer bekannt. So, das heißt, wir gehen zwar immer davon aus, das sind gesunde, aber es ist eine Mischung. Rein praktisch ist es durchaus eine Mischung. Und insofern darf man das auch im Hinterkopf behalten, wenn man diese Werte interpretiert. Denn letzten Endes hast du immer deinen Wert, der verglichen wird mit 95% der Werte, die das Labor zu dem gleichen Parameter noch ermittelt hat. Und dann kannst du gucken, liegst du da mittendrin, liegst du weiter unten, liegst du weiter oben. Und dann kannst du dir überlegen, okay, wer wird wohl so gemessen vom Labor? Leben da mehr ältere Menschen in der Gegend, mehr jüngere? ist das ein Labor, was auch Präventivmessungen macht, also auch Blutabnahme vor Ort anbietet, machen ja auch zunehmend Labore, die haben den Markt auch entdeckt natürlich. Und wenn ich mehr messe, habe ich auch mehr Daten. Und wenn ich mehr präventive Daten erhebe, auch von Leuten, die super gut optimiert haben und dann gucken wollen, wie gut es da jetzt ist, dann habe ich natürlich höhere Werte, als wenn ich bei Kranken vielleicht messe oder bei denen, wo schon seit vielen Jahren irgendein Mangel besteht. Das sind einfach ganz natürliche Prozesse, die logischerweise auch für eine gewisse Streuung oder Bandbreite bei diesen sogenannten Referenzwerten sorgen. Hängt letzten Endes immer davon ab, wer ist die Kontrollgruppe. Und dann gibt es immer noch Labore, wo die Labormediziner sagen, okay, wir gucken nochmal, was so andere Labore, die mit gleicher Technik arbeiten, vielleicht nutzen an Referenzdaten, was so im internationalen Kontext angesiedelt ist. Da gibt es ja auch von Fachgesellschaften entsprechende Empfehlungen für Referenzwerte. Und dann gibt es auch Studien, wo dann rauskommt, naja, eigentlich wäre es cooler, wenn die Referenz im Labor eingehalten werden würde, wenn man davon ausgeht, dass der Nutzen des Nährstoffs noch breiter möglich ist, siehe Vitamin D zum Beispiel. Da weiß man ja auch, wenn ich im niedrigeren Bereich bin, dann habe ich zwar vielleicht meine Knochengesundheit noch weitestgehend irgendwie unterstützt, aber das Immunsystem kriegt es halt nicht mehr mit. Und das sind Sachen, die in Bewegung sind. Also gerade Vitamin D, da kann es dir auch passieren, wenn du die Werte vom letzten Jahr und von diesem Jahr, wenn du so eine Messung immer wieder vergleichst, in die Hand nimmst, vom gleichen Labor vielleicht erstellt, das Ergebnisblatt, und du siehst dann, oh, letztes Jahr war der gleiche Wert noch besser in der Bewertung wie dieses Jahr. Da hat sich der Referenzwert ja vielleicht verschoben. Ja, so what? Es ist ja eine gute Geschichte, wenn ein Labor sich weiterentwickelt und sagt, okay, die neuesten Erkenntnisse, die basteln wir mit ein in unserer Vergleichsreferenzen letzten Endes. Das ist ja schön. Da muss man einfach entspannt mit umgehen und sagen, okay, dann habe ich jetzt halt noch eine neue Aufgabe und darf mich noch ein bisschen verbessern, um noch mehr für mich rauszuholen, wenn ich das denn will. Ja, also das darf man auch nicht vergessen, sich die Frage zu stellen, will ich irgendwie um die Runden kommen oder will ich richtig gut aufgestellt sein? Das ist ein Unterschied. Und letztlich nutzt ja ein Arzt auch diese Daten, um zu sagen, okay, da ist was in der Referenz, das gilt dann immer offiziell noch als gesund, und ist was außerhalb der Referenz, dann wird es auch fett markiert vom Labor schon, dann gilt es immer so als Krankwert letzten Endes. Und die Problemzone ist im Grunde, wenn es sich so in Richtung Grenze nach oben oder unten bewegt, meistens eher nach unten, wenn wir jetzt mal bei den Vitaminen oder Mineralstoffen bleiben. Und dann würde man sagen, okay, ja, Sie könnten da vielleicht in einen Mangel geraten. Also es ist noch, ist alles okay. Ist es aber meistens nicht, wenn es schon weit unten hängt, sondern kurz vor knapp. Oder dann ist das Kind schon am in den Brunnen fallen. Und die Frage, die dann mitschwingt, ist, möchte ich, dass es richtig runterkracht? Oder gehe ich vielleicht schon vorher hin und sage, okay, es muss vielleicht nicht ganz so weit runterfallen. Wir fangen es mal auf und sehen zu, dass es wieder rauskommt aus dem Brunnen. Das sind immer die beiden Möglichkeiten, die man hat. Aber ehrlicherweise ist ja das Gesundheitssystem in Deutschland kein Gesundheitssystem, sondern ein Krankheitssystem. Denn der Arzt kann dann irgendwas in Rechnung stellen, wenn er eine Diagnose stellt. Und demzufolge muss er rein theoretisch wenn er das als Grundlage nimmt, müsste er sagen, oh, noch in Ordnung, kommen Sie mal in einem halben Jahr wieder. Vielleicht ist dann schon so weit. Wenn er aber präventiv denkt oder ganzheitlich denkt, dann würde er sagen, vielleicht ist er dann auch in der Privatpraxis tätig. Dann würde er wahrscheinlich sagen, da würde ich jetzt was machen. Sonst ist mit gesund bleiben oder Gesundheit erhalten, Gesundheit gestalten, ist nicht so einfach. Es gibt ja innerhalb dieser Referenz und manchmal auch außerhalb der Referenz liegend, ein bisschen höher vielleicht, wenn der obere Wert niedrig angesetzt ist, gibt es ja auch noch sogenannte Optimalwerte, wo man aus der Praxiserfahrung weiß, das sind schöne Werte, da weiß man, es funktionieren die Enzyme, da gibt es ja auch Studienlagen dazu, ne, wo man sagt, okay, bei den und den Blutwerten von bestimmten Mikronährstoffen, dann weiß man, da funktionieren bestimmte Stoffwechselkreisläufe deutlich besser oder überhaupt erst. So eine Daten gibt es, aber die werden ja nicht automatisch von den Laboren mit verwendet. Das ist dann Erfahrung, das ist tatsächlich auch Mikronährstofftherapie oder orthomolekulare Medizin. Das ist so ein Fachbereich geworden. Ist ein bisschen auch dem Trend der Zeit geschuldet, ja, weil man heute eben die Daten hat und auch weiß, dass man da was machen kann und die Essgewohnheiten sich nicht gerade verbessert haben im breiten Durchschnitt und unser Lebensstil eigentlich nicht so richtig gut zu unserer Genetik passt. Das ist halt so. Und wenn man das mit einbezieht und sich dann entsprechend ja, die Geschichte komplex anschaut, dann kommt man auch dazu, dass man hier und da noch was gestalten kann. Aber das ist immer eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen darf. Ganz klarer Fall. Mir fällt noch ein Beispiel ein, wo tatsächlich viel Bewegung drin ist. Das ist das Vitamin B12. Und dort findest du ganz unterschiedliche Werte für eine Obergrenze. Und meistens ist das, was als Obergrenze angegeben ist, immer noch weit weg von dem Wert, wo man sagt, da fängt Gesundheit gestalten an. Also ich will damit nur sagen, wenn ein Wert oberhalb einer Referenz liegt, muss man immer gucken, wie ist denn der Referenzbereich? Ist der niedrig, ist der hoch gefasst? Und ist das wirklich jetzt schlimm, wenn der Wert drüber ist? Das ist nicht automatisch schon irgendwie mit Schrecken verknüpft, um Himmels Willen. Also das muss man sich wirklich von Fall zu Fall immer noch mal genau anschauen und auch gucken, was da für Bereiche angezeigt sind. Letztlich vergleichst du immer dein Ergebnis mit 95% aus der Kontrollgruppe des Labores, je nachdem, was die für Datensätze haben, von welchen Menschen auch immer, so variiert das Ganze. Und es kommt auch noch hinzu, dass die Labore unterschiedliche Einheiten nutzen zu ein und dem gleichen Parameter. Deshalb bitte nie nur die Zahlen irgendwie sich merken und vergleichen, immer mit Einheit, ganz wichtig. Und die Umrechnung ist nicht immer nur ein Zehner oder ein Hunderter oder so, sondern manchmal auch eine krumme Zahl. Also das lohnt auf jeden Fall, da genau hinzugucken. Natürlich gibt es internationale Standardeinheiten, aber die nutzt leider nicht jedes Labor. Das ist wirklich mühsam. Würde ich mir auch manchmal wünschen, dass das alles einheitlich wäre. Man hat ja für so vieles eine Norm, aber irgendwie macht da jedes Labor so ein bisschen das, was es will. So ungefähr kommt es einem zumindest vor. Und das merkst du auch, wenn du von unterschiedlichen Ärzten, die unterschiedliche Labore nutzen, die gleichen Parameter bestimmen lässt oder die da bestimmt wurden, dann merkst du auch, dass das gar nicht so einfach ist, die zu vergleichen, gerade wenn die Einheiten variieren. Was auch gerne gefragt wird, ist so diese Frage, ja, was ist denn jetzt besser, eher in der Mitte oder oben? Man kann das nicht pauschal beantworten, aber bei Vitaminen und Mineralstoffen ist es schon sehr oft so, dass die obere Hälfte die deutlich bessere ist. Und manchmal kann es, wie schon erwähnt, eben auch sein, dass der Optimalwert sogar noch ein bisschen drüber liegt. Das kommt immer darauf an, wie weit das gefasst ist. Beim Ferritin zum Beispiel, dieser Speicherform vom Eisen, ist es so, dass der mittlere Bereich schon super gut ist oder eigentlich so der Zielbereich wäre für viele. Und die Realität sagt ja, dass der Referenzbereich meilenweit auseinander liegt. Also da ist eine riesen Bandbreite, da ahnt man schon, das kann nicht alles gut sein und es fühlt sich auch unterschiedlich gut an, definitiv, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Und es ist so als zum Merken schon ganz gut, wenn man in der Mitte liegt. Aber viele sind von der Mitte auch weit entfernt, die schwimmen im unteren Drittel. Und da heißt es auch gerne, ja, ist ein bisschen niedrig, aber noch okay. Nur fühlt sich sehr niedrig völlig anders an wie mittelmäßig oder eben mittendrin. Das muss man ganz, ganz klar sagen. Und so hast du es ja mit anderen Beispielen auch. Und vergiss bitte nie, dass so Ergebnisse von Untersuchungen, ob das jetzt Blut ist, ob das Urin ist, ob das Speichel ist oder Stuhlproben sind, das sind immer Momentaufnahmen. Und der Mensch ist keine Maschine. Das kann auch von Tag zu Tag ein bisschen variieren. Aber wenn Werte sich groß verändern, oder wirklich aus dem Rahmen schlagen, dann weiß man spätestens, hier ist irgendwie was nicht ganz so, wie es sein sollte. Oder hier hat sich zumindest viel verändert und da ist immer wichtig zu gucken, was habe ich denn anders gemacht. Deswegen fragen ja auch Ärzte interessiert nach, wie es so drumherum läuft und was man so an Lifestyle macht und was man isst und was man trinkt und was man sonst noch an Bewegung und dergleichen, auch an Medikamenten vielleicht schluckt. Auch das spielt eine große Rolle. Also das sind schon auch immer noch ganz interessante Dinge, das komplex zu betrachten. Und die zweite Frage, die ich mir noch rausgepickt habe, ist auch eine Klassikerfrage, nämlich welche Supplemente brauchen Veganer oder welche werden gerne genommen? Und da gibt es ja wahnsinnig viel Literatur und Empfehlungen. Ich würde es mal so beschreiben, es muss auch beim Veganer im Detail geschaut werden, was wirklich vorhanden ist und wo das Loch vielleicht ein bisschen größer ausfällt, das Nährstoffloch. Und das hängt sehr, sehr oft auch damit zusammen, wie setze ich denn meine Essgewohnheit um? Also wie hoch ist der Anteil an frischen Lebensmitteln? Wie vielfältig wird gegessen? Nehme ich die erforderliche Portion auf, gerade bei Hülsenfrüchten, oder habe ich immer nur so 3-4 Esslöffel gegarte Linsen dabei? Und da komme ich natürlich auf andere Proteinmengen, als würde ich 100 Gramm Linsen garen. Da sind das mehr als 3-4 Esslöffel. Ne? Das ist mal so das, was man vergleichsweise vielleicht mit 100 Gramm Muskelfleisch setzen würde, was so erstmal die absolute Proteinmenge betrifft. Da sind wir noch nicht bei der Aminosäure. Bandbreite. Also deswegen müsste man eigentlich noch mehr Hülsenfrüchte aufnehmen als Fleisch essen, um die gleiche Menge an essentiellen Aminosäuren damit abzudecken. Das ist das, was dahinter steckt, nämlich an dieser Portionsgröße. Gerade bei den Proteinquellen komme ich denn zu den Aminosäuren, die ich eben nicht selber herstellen kann. Und klar, wenn ich tierische Lebensmittel weglasse, das gilt auch für jede pflanzliche Lebensmittelgruppe, alle Lebensmittelgruppen, die ich aussortiere, die das wird, oder dahinter steckt ja im Grunde, dass ich auf spezifische Nährstoffe verzichte, die eben jene Lebensmittelgruppe nun mal von Natur aus mitbringt. Klassiker von Milch- und Milchprodukten ist ja Calcium, so. Oder Zink, Beispiel Fisch, Beispiel Fleisch. Nur so, will da jetzt gar nicht alles nochmal aufzählen, aber das ist total normal, dass es dann eben auch ja, Versorgungslücken geben kann. Das sagen ja viele, ja, Zink kann man doch auch aus Pflanzen aufnehmen. Das stimmt, aber die Aufnahmequalität oder die Resorptionsquote ist halt etwas geringer, weil es mehr Störfaktoren gibt, die das Ganze behindern, die Aufnahme. Und demzufolge muss man wirklich immer sich die Frage stellen, was kommt denn an und was scheide ich vielleicht auch mit dem Schweiß aus oder was verliere ich mit dem Schweiß? Ne? Zink und auch Jod werden ja mit dem Schweiß auch verloren. Und wer viel Sport macht, viel Ausdauersport, der schwitzt natürlich auch viel. Das ist ja dann irgendwo normal. Und wenn beides aufeinander kommt, sprich vegane Ernährung und viel Sport und vielleicht noch viel Stress, dann habe ich eine ganz andere Situation. Genauso betrachtet es aber auch Mischkost, viel Sport und viel Stress. Eine interessante Kombination, die auch oft so gewisse Nährstoffmängel mit sich bringt, wenn ich die nicht irgendwie ausgleiche. Das zeigt sich ja immer erst nach so ein paar Jahren oder nach ein paar Jahrzehnten. Jüngere haben gar nicht so viele Nährstoffmängel wie 30-, 40-Jährige, die auch entsprechend Verbräuche haben. Ja, das muss man immer noch mal von Fall zu Fall sehen. Das ist aber auch keine Regel, um Gottes Willen. Das will ich damit nicht sagen. Es ist etwas sehr Individuelles. So, wo könnte es jetzt eng werden? Bei eben Veganern. Ein Klassiker ist das Protein. Erst recht, wenn viele Ersatzprodukte gegessen werden, weil die eben nicht proteinreich sind. Es sei denn, ich habe einen Proteinshake, den habe ich jetzt mal ausgeklammert, aber viele Sachen liefern eben nicht in erster Linie Protein. Da muss man wirklich einen Proteinshake hernehmen, pflanzlich dann eben entsprechend. Oder die andere Option wäre, man nimmt so ein Präparat mit essentiellen Aminosäuren. Da besteht allerdings die Auflage, dass man da eine bestimmte Menge braucht. Also das sollte schon im zweistelligen Bereich sein. Gerne auch irgendwie so 15, 20 oder noch mehr Gramm. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wie auch so die Lage ist. Aber 1 Gramm reicht da nicht pro Tag. Definitiv nicht. Würde aber bedeuten, du hast da auch eine Handvoll Kapseln oder meistens sind so Presslinge. Oder es gibt auch irgendwie in Lösungen, oder als Getränk mit Aroma und irgendwie was, was das Ganze trinkbar macht. Denn Aminosäuren schmecken halt nicht so super gut einzeln jetzt aufgenommen. Da muss man sich schon was einfallen lassen. Deshalb ist es immer besser, das über die Lebensmittel aufzunehmen. Muss man aber von Fall zu Fall entscheiden, was da sinnvoll ist. Gibt ja genug Ersatzpräparate. Omega-3-Fettsäuren, Algen, frische Algen. Nicht hier Algenpapier oder was, das reicht nicht. Frische Algen oder Algenöl blieben ja als Alternative. Das ist ja eigentlich auch so Standardthema. Jod, klar, ich habe ja keinen Fisch, keine Meeresfrüchte. Über Algen, frische Algen wäre eine Möglichkeit. Ja, Jodsalz müsste man sich genauer angucken. Calcium ist klar. weil ja die Hauptquelle wegfällt, nämlich Milch und Milchprodukte. Und auch die Ersatzprodukte werden zwar mit Kalzium angereichert, aber dort funktioniert die Aufnahme nicht immer. Gibt es auch interessante Studien dazu. Also beim Sojatwink mag es noch gehen. Alles andere, was so Kohlenhydratquellen mit Wasser in und irgendwie angereichert, ist schwierig mit der Aufnahme. Also auch da steckt im Prinzip dahinter, was kommt denn an? Wie ist denn die Situation? Würde ich gerade, wenn so Osteoporose ein Thema ist in der Familie, würde ich schon mal nachgucken, wie Kalzium aufgestellt ist. Zink, hatte ich schon erwähnt. Eisen ist auch ein Ding. B12 ist so ein Klassiker, ein echter Klassiker. Das ist auch bekannt. Vitamin D ist ja auch so Breitbandthema, trifft natürlich auch Veganer, logisch. Vitamin A ist manchmal noch so ein Ding, wenn die Umwandlung nicht so gut funktionieren sollte. Von Beta-Carotin zu Vitamin A, das muss ja erst noch geswitcht werden. Ja, Selen könnte man noch mit ergänzen, weil das auch so Breitbandthema ist. Selbst wenn ich mit Paranüssen arbeite, man weiß nie, wie viel da drin ist, ehrlich gesagt. Da gibt's keine klaren Aussagen, weil es ja auch immer vom Boden abhängt, wie viel Selen hat der Boden und so weiter. Da lohnt sich auch mal zu gucken, wie sieht denn das aus bei mir. Und wenn ich Fleisch weglasse, und das trifft wiederum Veganer als auch Vegetarier, dann ist mit Carnitin, den Fettsäuretaxis, und Kreatin immer noch mal ein bisschen möglicherweise Not am Mann oder an der Frau. Also das wäre dann im Leistungssport, im Hochleistungssport definitiv ein Thema. Wenn ich sage, ach naja, ist mir alles nicht so wichtig, dann muss man mal gucken. Aber das sind zumindest Verbindungen, die über Fleisch aufgenommen werden. Und wenn ich das weglasse, gerade rotes Fleisch, dann habe ich halt eine super gute Quelle schon mal aussortiert. Das muss man nochmal mit dazu sehen. Und ich brauche natürlich auch für die Eigensynthese eine gute Mikronährstoffversorgung. Auch das ist immer noch so ein Ding. Da kommt dann manchmal eins zum anderen. Und ja, wenn ich viele Fertigprodukte esse, habe ich meistens viele leere Kalorien auch aufgenommen. Also eine geringe Nährstoffdichte in dem Sinne. Das heißt, ich habe wenig Vitamine, wenig Mineralstoffe auf die Menge an Kalorien, die ich mir mit dem Zeug zuführe. Das darf man immer noch im Hinterkopf behalten. Also ich muss dann schon sagen, ich bereite mir viel selber zu, verbringe auch entsprechend Zeit in der Küche und nehme halt auch gute Rohware. Aber das gilt letzten Endes immer, nicht nur für pflanzliche Ernährung. Diesen Zusammenhang habe ich immer. Je mehr Fertigprodukte ich nehme, umso weniger Mikronährstoffe werden mir mitgeliefert. Das ist ja unser Problem häufig. Wir haben uns ja von dieser klassischen Grundlebensmittelernährung wegbewegt hin zu mehr Fertigprodukten. Und je nachdem, wie die Quote ausfällt, habe ich dann eben ein größeres oder kleineres Defizit. Vielleicht. Ich kann ja nur mutmaßen, aber das ist zumindest das, was ich so im Praxisalltag sehe. Halten wir in aller Kürze aus dieser Folge nochmal folgende Punkte fest. Das Referenzwertestreuen ist also ganz normal. Das hängt ja davon ab, wie ist die Gruppe, die Probandengruppe von dem Labor aufgestellt, was die Referenzwerte eben ermittelt. Und die ist ein bisschen unterschiedlich. Deswegen entspann dich und guck bitte auch immer auf die Einheiten und unterscheide zwischen Referenz und Optimalwert. Und was die vegane Ernährung und die Supplemente betrifft, muss man eigentlich sagen, da gilt das, was immer gilt. Guck, wo es fehlt und ergänze dann entsprechend deines aktuellen Bedarfes. Das kann mal mehr, das kann mal weniger sein von einem bestimmten Nährstoff. Meistens ist es aber so, wenn die großen Löcher erstmal wieder beglichen sind, dann kommt man auch mit geringen Dosierungen super gut hin. Also dann hat man es deutlich leichter. Und es dauert dann auch eine Weile, bis ein Defizit wieder wirklich in der Form da ist. Wahrscheinlich kommt das auch so schnell nicht wieder, weil man ja gelernt hat, dagegen vorzugehen. Das ist ja der Sinn der Sache, wenn man sich mal drum kümmert. So, und wenn du jetzt auch eine Frage im Kopf hast oder vielleicht so einen Widerspruch zu einem Ernährungsthema, dann schreib mir gerne eine E-Mail, weil daraus bastle ich demnächst auch wieder Folgen, gerade zu dem Thema Widersprüche. Dann schreib mir eine E-Mail an kontakt@foodeducation.de und du findest auch die Mailadresse zum Nachlesen nochmal in den Shownotes. So, und damit sage ich tschüss, bis zur nächsten Episode. Hab eine wunderschöne Zeit. Bis dahin, deine Julia.